Preisfrage. Was haben die Goldene Steppe in Kasachstan, der Magistrat der Stadt Frankfurt, Erdferkel und Indigene in Peru miteinander gemeinsam? Gut, auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel. Aber sie stehen stellvertretend für die Highlights des Jahres 2025. Zumindest bei uns, beim Frankfurter Zoo und bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Und das wollen wir in der heutigen Folge besprechen. Ich nehme euch mit kreuz und quer über den Globus, um die guten Geschichten dieses Jahres nochmal auszurollen. Stellt euch dafür vielleicht auf ein paar abenteuerliche Sprünge ein. Aber ich werde mir Mühe geben, euch alle mitzunehmen. Zu jeder Geschichte könnten wir eigentlich noch viel, viel mehr erzählen, als jetzt in eine Podcast-Folge passt. Und, Überraschung, das haben wir auch schon. Damit ich euch nicht bei jeder Zwischenmoderation mit einem Querverweis auf eine alte Folge nerve, findet ihr die Referenzen in den Shownotes. Und ganz am Ende werde ich euch auch nochmal dran erinnern, welche Folgen ihr vielleicht nochmal hören solltet. Mein Name ist Marco Dinter, wir sind bei Hinterm Zoo geht's weiter und als allerersten Stopp springen wir jetzt nach Kasachstan. Bei mir im Studio ist jetzt Anne Dormann vom Europareferat der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo Anne.
Hallo, ich bin auch froh, wieder hier zu sein.
Und mit wieder hast du schon quasi das Stichwort gegeben. Wir haben eben schon gesagt, wir wollen mal ausnahmsweise über Kasachstan sprechen. Wir beide haben ja schon viele Interviews über die Arbeit der Zoologischen Gesellschaft in Kasachstan gemacht. Da bist du unsere Expertin für die Huftiere, für die Seigerantilopen haben wir auch schon drüber gesprochen, aber vor allem die Kulane und die Przewalski-Pferde. Und in Kasachstan ist dieses Jahr wirklich echt Historisches passiert. Wir haben letztes Jahr, 2024, Przewalski-Pferde dort wieder hingebracht, ausgewildert aus Zoos. Aber der finale Schritt, nämlich der Schritt aus den Eingewöhnungsgehegen, wo die Tiere bis jetzt waren, in die Natur, in die Wildnis und jetzt wirklich die komplett freie Steppe, der ist jetzt passiert in Altindala. Das heißt, zum ersten Mal seit 200 Jahren laufen Przewalski-Pferde über die Steppen von Altindala. Du warst jetzt auch gerade wieder da. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Was bedeutet denn so ein Schritt für die Menschen da vor Ort?
Ja, dieser Schritt nach 200 Jahren lokalen Aussterbens wieder diese wunderschönen Wildpferde in Kasachstan in der freien Steppe zu sehen, ist für die lokale Bevölkerung quasi eine Rückkehr von einem ganz wichtigen Teil ihrer kulturellen Identität. Denn Pferde und Wildpferde und auch domestizierte Pferde sind ganz eng verstrickt mit der Identität der kasachischen Menschen, weil vor ungefähr 5000 Jahren sogar die Domestizierung des Pferdes auf heutigem kasachischem Grund passierte. Und das ist der älteste Nachweis von einem so engen Zusammenleben von Pferden und Menschen.
Das heißt, Pferd und Mensch spielen seit Tausenden von Jahren eine Rolle in Kasachstan. Welche Rolle spielen denn die Przewalski-Pferde selbst in dieser Steppe?
Die Przewalski-Pferde sind einige der wenigen großen Pflanzenfresser neben den Kulanen, also den asiatischen Wildeseln, die die Steppe begrasen und allein durch ihre Größe einen sehr wichtigen Einfluss auch auf die Landschaftsform haben. Sie können die Vegetation frei halten und schaffen damit quasi auch Lebensraum für bodenbrütende Vögel und ihr Dung ist eine Nahrungsgrundlage für Insekten und sie sind einfach ein wichtiger Bestandteil, quasi ein Puzzlestück in dem ganzen Gefüge des Steppenökosystems. Und durch ihre Rückkehr wird es einfach wieder ein bisschen stabiler und stärker und widerstandsfähiger und die ganze Steppe als Folge daraus auch ein bisschen lebendiger.
Ein wunderschönes Ziel auch, wo wir dann damit hinarbeiten. Mit wem arbeiten wir denn da zusammen? Also wer sind die Player, die bei dieser ganzen Geschichte eine Rolle spielen?
Für die Rückkehr der Przewalski-Pferde nach Zentralkasachstan sind super viele Organisationen und Player beteiligt, weil es wirklich sehr komplex ist. Das ist einerseits das kasachische Umweltministerium und dann natürlich auch die Zoos, von denen die Przewalski-Pferde letztendlich kommen. Das sind in erster Linie der Zoo Prag, der auch die ganzen Transporte koordiniert, und der Tierpark Berlin und der Tiergarten Nürnberg und der Nationalpark Hortobágy in Ungarn. aber auch zum Beispiel der Zoo Frankfurt, weil zum Beispiel die Tierärztin Dr. Annette Klein, die in Frankfurt arbeitet, auch Expertise mitbringt und unsere Arbeit im Feld teilweise mit unterstützt. Dann das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung aus Berlin ist als tiermedizinischer Partner mit involviert. Und die langfristige Akklimatisierung und Eingewöhnung der Tiere vor Ort und Betreuung wird dann im Rahmen der Altindala Conservation Initiative gemanagt. Und davon ist eben die ZGF und unser kasachischer NGO-Partner ACBK ein Teil. Also das waren jetzt wahnsinnig viele Namen, aber vielleicht kommt dabei rüber, dass es einfach super komplex ist und da ganz viele Menschen am selben Strang ziehen.
Und das ist ja auch genial, erstmal diese ganzen Menschen alle an einen Tisch zu kriegen und dazu zu bewegen, wirklich so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Umso schöner ist es, dass du die Gelegenheit hattest, da auch jetzt wieder hinzureisen. Du bist quasi frisch wieder da. Magst du uns erzählen, was du mitgenommen hast aus der Zeit?
Ja, ich hatte jetzt das Riesenprivileg, fast 2 Monate wieder in Altindala in der Goldenen Steppe zu sein jetzt im Oktober. Und das ist wirklich eine wahnsinnig schöne Jahreszeit. Und das Allerbeste dabei war zu sehen, dass die freilaufende Gruppe von Przewalski-Pferden, die jetzt im Juli aus dem Gehege entlassen wurden und jetzt fast ein halbes Jahr schon frei in der Landschaft unterwegs waren, dass die sich wahnsinnig toll entwickelt haben. Also die haben eine total starke Ausstrahlung einfach. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Die sind irgendwie selbstbewusster und größer geworden, haben schon ein total schönes Winterfell, das ihnen jetzt gerade gewachsen ist. Und sind einfach den ganzen Tag geschäftig dabei, von A nach B zu laufen und sehen richtig gut aus. Und das hat mich einfach mit Wahnsinnszuversicht erfüllt, dass diese Pferde wirklich eine goldene Zukunft in der Steppe haben.
Eine goldene Zukunft in der goldenen Steppe, das ist ja schon fast poetisch. Wir haben ja auch noch über andere Tierarten gesprochen, die dort angesiedelt wurden, wie die Kuhlane zum Beispiel, oder zumindest wo die ZGF sehr in den Schutz involviert war, wie bei der Seiger-Antilope. Hattest du da auch die Möglichkeit, die Tiere nochmal zu sehen, als du jetzt wieder da warst?
Ja, Kuhlane habe ich auf jeden Fall gesehen. Wir haben wieder einen Kuhlan-Transport gemacht und da habe ich ganz viel Quality Time mit diesen wunderschönen Tieren verbringen können. Und genau im Oktober und November findet auch die jährliche Saiga-Migration statt, die dann von ihren Sommerlagern quasi an unserem Wiederansiedlungszentrum vorbei in den Süden ziehen. Und das ist immer total ergreifend, wenn man diese riesen Herden von Saiga-Antilopen sieht, die jetzt wirklich die ganze Steppe füllen. Egal, wohin man sein Fernglas hebt, steht eine Saiga-Antilope. Und es ist einfach total fantastisch, wenn man bedenkt, dass vor 20 Jahren sich ein ganz anderes Bild geboten hat.
Ja, da waren die Saigas einmal für euch zu Hause tatsächlich fast ausgerottet. Also zumindest die Zahlen extrem dezimiert. Da haben wir schon in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen. Ich bin aber froh, dass wir jetzt hören können, wie diese Puzzlestücke, hast du es vorhin genannt, also die Saiga-Antilopen, die Kuhlane, die Przewalski-Pferde, diese Puzzlestücke des Ökosystems Steppe quasi jetzt wieder zusammenkommen. Wann geht's wieder hin?
Och, mal schauen. Also jetzt für den Winter vermutlich nicht. Da ist es relativ ruhig mit der Fieldwork. Das geht einfach nicht. Wahrscheinlich im Frühling. Im Frühling kommen auch die nächste Gruppe von Przewalski-Pferden. Es ist wieder ein Transport von 8 Tieren geplant. Und dann geht es wieder los mit der Arbeit vor Ort.
Da bin ich gespannt und da werden wir sicher drüber berichten. Vielen Dank, Anne.
Dankeschön.
Und von Anne, die ja Tierärztin ist und in einem ganz anderen Beruf arbeitet, springen wir zum nächsten Tierarzt, der nicht als Tierarzt arbeitet. Und dafür muss ich zurück in den Frankfurter Zoo. Ich bin jetzt für euch im Frankfurter Zoo unterwegs und zwar sind wir nach ganz hinten durchgelaufen in die Faust-Vogelhallen und mit uns meine ich mich und meinen Kollegen Dr. Simon Rohner. Den kennt ihr schon aus unserer Podcast-Folge über Salamander zum Beispiel und er ist jetzt aber hier in einer ganz neuen Funktion. Ich bin erstmal froh, dass du da bist. Hallo Simon.
Hi Marco.
Was ist denn diese neue Funktion? Was machst du jetzt bei uns im Frankfurter Zoo?
Ja, ich bin neuer Kurator, unter anderem für Vögel, was mich auch sehr freut, seit knapp einem halben Jahr.
Ja, und deswegen stehen wir hier in den Vogelhallen. Und wir stehen gerade vor einer großen Voliere, der größten, in der Haupthalle der Vogelhallen. Die Älteren werden sich erinnern, hier war früher der Marabu drin und davor sogar noch vor vielen Jahren der Schuhschnabel. Jetzt sieht sie aber ganz anders aus, die ist ganz schön zugewuchert, ganz schön grün geworden. Wen haben wir denn jetzt hier drin?
Wir stehen vor der Haupthalle 15, das ist der interne Name, oder die Marabu-Anlage, unter der Sie auch viele Leute vielleicht noch kennen. Und jetzt mittlerweile ist es ein Madagaskar-Biotop geworden. Das hat tatsächlich mein Vorgänger Dr. Stefan Stadler noch angefangen, das Projekt. Und aktuell wohnen in der Anlage zwei Hellaugen-Ibisse, das ist eine stark bedrohte Vogelart, natürlich von Madagaskar, und zwei männliche Strahlenschildkröten.
Die kann man auch ganz gut sehen gerade. Die Hellaugen-Ibisse verstecken sich zwar etwas, aber die Strahlenschildkröten liegen da und chillen ein bisschen. Die Voliere ist ziemlich dicht bepflanzt. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie leben die hier zusammen? Also worauf muss man achten, wenn ich hier mehrere Tiere zusammen reinschmeiße?
Genau, also die Schildkröten, die liegen gerne da hinten im Gemüse, sage ich immer, da in der Vegetation. Das heißt, wenn man nicht weiß, dass die da sind, kann man sie auch übersehen, trotz ihrer Größe. Und diese Vergesellschaftung habe ich zusammen mit einem anderen Kurator, mit dem Dr. Johannes Köhler, überlegt, einfach weil die Anlage sehr schön groß ist und das durchaus hergibt. Und ja, das war jetzt erstmal einfach ein Versuch. Es klappt bisher sehr gut. Wir müssen die Schildkröten einfach nur mit einer Barriere davon abhalten, die komplette Anlage leer zu fressen. Deswegen sind die nur in einem bestimmten Teil der Anlage. Und die Ibisse interagieren auch sehr gerne. Die sind super neugierig und sitzen auch mal gerne auf einer Schildkröte drauf.
Eine der Schildkröten hat auch vielleicht einen kleinen Kotfleck hinten auf dem Panzer gerade.
Genau. Die fahren gerne mal auf den Schildkröten durch die Anlage. Nein, Spaß. Also, genau, die interagieren schon, aber das ist alles sehr friedlich, sehr entspannt und wir haben bislang den Eindruck, dass das sehr gut funktioniert.
Ich habe wiederum den Eindruck, wenn ich durch die Vogelhallen komme, irgendwie ist jedes Mal was neu hier. Was hast du denn so geplant jetzt hier für die Haupthalle zum Beispiel?
Es freut mich sehr, wenn du das sagst, dass es auffällt. Es sind tatsächlich auch einige Anlagen zurzeit noch oder wieder leer. Das Team, und damit meine ich das komplette Team vom Zoo, also die ganzen Handwerker, mein Team hier aus dem Revier, aber auch zum Beispiel unsere Leute aus der Gärtnerei, die sind alle mit Hochdruck dran. Und wir renovieren im Prinzip alle Anlagen einmal durch. Sprich, wir müssen die alle auskoffern, müssen die Anlagen mäusedicht machen. Das heißt, Schädlingsbekämpfung ist ein großes Thema. Neu bepflanzen, gerade auch, dass wir die Pflanzen aus den Lebensräumen, aus denen wir die Vögel hier zeigen wollen, auch ein bisschen anpassen, um alles ein bisschen natürlicher zu gestalten. In dem Zuge wird auch die Zusammensetzung der Arten natürlich neu zusammengestellt.
Das heißt, in Zukunft haben wir dann quasi eine Voliere, die einen Lebensraum in Afrika darstellt, mit afrikanischen Vögeln und afrikanischen Pflanzen mit dazu.
Im Idealfall soll das genauso aussehen, ja. Das wird nicht immer so aufgehen, weil wir natürlich ein bisschen die Balance halten müssen, zwischen welche Vögel können wir zum Beispiel aufgrund ihrer Nahrungsansprüche gut zusammenhalten. Da wird es dann vielleicht auch mal geografisch nicht ganz comme il faut laufen müssen. Aber im Groben genau soll das so sein.
Das wirft ja dann so ein bisschen den Schatten voraus, quasi auch schon auf die komplette Zoo-Entwicklung. Wir haben ja unseren Masterplan, den wir auch schon in diversen Podcast-Folgen hatten, veröffentlicht. Und da geht es ja dann auch in die Richtung, solche Biome darzustellen, Lebensräume. Masterplan ist ein Teil auch der Manu-Nationalpark in Südamerika. Und ich weiß, dass wir den auch hier in den Vogelhallen bald erleben können.
Genau, also der Plan ist, dass die beiden ehemaligen Taucherbecken, so heißen die intern im Zoo, das sind die Anlagen 16 und 17. Du siehst, ich kenne mich mittlerweile sehr gut mit den Nummern meiner Anlagen aus. Die haben wir jetzt schon über einen Durchbruch zusammengelegt. Das heißt, bis zu diesem Jahr kennen vielleicht einige Zoobesuchende noch die Anlage 17 über die Kookaburras und den Zwergtaucher, die mittlerweile aber intern umgezogen sind. Und wir planen hier quasi einen Flussufer aus dem Manu-Nationalpark idealerweise, um nochmal die Schnittstelle zur ZGF natürlich auch zu ziehen, aber auch um sehr spannende Vögel und andere Tierarten hier zeigen zu können.
Das heißt, auch da immer wieder der Gedanke mit dabei, dass unsere Tiere dann Botschafter sind, auch für verschiedene Naturschutzprojekte. Einen solchen Botschafter für ein Artenschutzprojekt, den haben wir drüben in unserer Fasanerie. Nämlich den
Den Vietnam-Fasan.
Ja, magst du uns da noch mal kurz zwei Worte zu erzählen? Dann habe ich die perfekte Brücke für meinen nächsten Interviewpartner.
Na klar. Die Vietnam-Fasane wurden vor allen Dingen im Zuge der letzten EASA-Kampagne Vietnamazing natürlich auch sehr stark in der Wahrnehmbarkeit wieder ins Rampenlicht gerückt. Ist eine Vogelart, die vermutlich oder sehr wahrscheinlich ausgestorben ist mittlerweile in Vietnam. Aber es laufen sehr viele Bestrebungen, diese Art wieder zurückzubringen. Und das ist wesentlich über die World Pheasant Association und natürlich unter Mitwirkung von Zoos. Und auch wir haben ein Zuchtpaar übernommen, mit denen auch erfolgreich gezüchtet in diesem Jahr. Und müssen jetzt mal gucken, wie da die Planung für die nächsten Jahre aussieht vom Zuchtbuch.
Und diese Vietnamazing-Kampagne, die hatten wir ja auch schon im Podcast, die hat der Frankfurter Zoo natürlich auch finanziell unterstützt. Da geht es um die sehr reiche Tierwelt Vietnams. Und darum geht es dann auch in meinem nächsten Interview. Dir erstmal vielen Dank, Simon. Und ich würde sagen, wenn ihr Hörerinnen und Hörer das nächste Mal im Zoo seid, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in die Vogelhallen, weil hier passiert gerade wirklich einiges.
Alles klar, danke dir, Marco.
Die Vietnam-Fasane haben es jetzt ein bisschen verraten. Wir reisen jetzt rüber in ein Land, das einige von euch vielleicht aus dem Urlaub kennen. Der ZGS-Chef Christoph Schenk, der zählt es in seinen öffentlichen Auftritten manchmal zum Kreis der B20. B20 kennt ihr nicht? Da bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuscht. Das sind die 20 Länder mit der größten Biodiversität auf dem Planeten. Die gibt's zwar offiziell nicht, sind aber angelehnt an die G20-Staaten und wären eigentlich etwas, worauf man mal wirklich achten sollte. Wenn man sich allein nur die Anzahl der Vogelarten anschaut in Vietnam, dann findet man dort beispielsweise doppelt so viele wie hier in Deutschland. Ihr erinnert euch sicher auch an die Form des Landes auf der Weltkarte, die ist so ganz lang gestreckt in Nord-Süd-Richtung zwischen dem subtropischen Norden und dem tropischen Süden. Da gibt es unzählige unterschiedliche Lebensräume. Hochgebirge, Tieflandregenwälder, Küsten, Mangrovengebiete, Flussdeltas. Eigentlich alles, was man so braucht und kein Wunder, dass die ZGF hier arbeitet. Warum wir heute in dieser Folge drüber sprechen? Dafür gibt es zwei gute Gründe. Den einen kennt ihr schon aus einer anderen Podcast-Folge, nämlich Thilo Nadler. Wer schon länger zuhört, erinnert sich vielleicht, das ist der ehemalige Klimatechniker aus der DDR, der in Vietnam mit der ZGF ein großes Naturschutzprogramm aufgebaut hat. Inzwischen ist Thilo im Unruhestand, aber das Programm läuft natürlich weiter und dieses Jahr feiern wir ein besonderes Jubiläum, nämlich 15 Jahre ZGF Vietnam. Das klingt erstmal nicht nach so viel und aus Sicht der Natur ist das sicher auch quasi nur wie so ein Wimpernschlag. Aber überlegt mal, was ihr vor 15 Jahren gemacht habt. Ich habe mich zum Beispiel gerade auf mein Abi vorbereitet. Und in diesen 15 Jahren ist einiges passiert und man konnte einem wirklich spannenden Naturschutzprogramm quasi beim Wachsen zusehen. Die Feierlichkeiten zum 15-jährigen Jubiläum, die finden erst im Dezember statt. Deswegen rasen wir einfach mal gemeinsam durch die Programmhistorie und ich freue mich auch schon, mit ein paar Namen der Regionen euch ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Aber keine Sorge, ich packe euch Links zum Programm auch in die Shownotes, dann könnt ihr da einfach mal nachgucken, wie die Projekte tatsächlich heißen. Begonnen hat das Programm im Con Cang Kinh Nationalpark. Der liegt im zentralen Hochland in Vietnam und schon damals begann die ZGF mit der Erforschung der grauschenkligen Kleideraffen. Die Art spielt dann auch noch eine Rolle, wenn wir über den zweiten Grund sprechen, warum wir heute Vietnam in dieser Folge thematisieren. Die Arbeit hat sich dann auf andere Schutzgebiete erweitert, unter anderem das Con Chu Rang Reservat. Und 2021 waren wir intensiv an der Gründung des neuen UNESCO-Biosphärenreservats Con Hanung beteiligt. Über die Jahre sind wichtige Partner und Unterstützer dazugekommen, zum Beispiel auch die Stiftung Artenschutz hier in Deutschland. Und die wiederum wird dann vom Frankfurter Zoo mitgefördert. Das heißt, auch da arbeiten wir wieder alle eng zusammen. Und wenn Programme so lange laufen, dann braucht man auch die richtigen Menschen, um sie anzuleiten. Und damit kommen wir für den zweiten guten Grund für eine gute Geschichte aus Vietnam heute. Der Chef der ZGF Vietnam wurde dieses Jahr für seine persönlichen Leistungen ausgezeichnet. Wenn ihr euch noch an Thilo erinnert, erinnert ihr euch vielleicht auch noch an Long, an Dr. Hartan Long, um genau zu sein. Der hat dieses Jahr den Bruno H. Schubert-Preis oder neu den Frankfurt Conservation Award erhalten, einer der wichtigsten Naturschutzpreise Deutschlands. Long leitet nicht nur das ZGF-Naturschutzprogramm in Vietnam, Er ist ein weltweit anerkannter Primatenforscher, in Vietnam auch echt populär, und seine Kurse zur Primatenforschung an der Universität Da Nang, die sind wirklich legendär. Hören wir mal kurz in einen Teil der Laudatio zum Frankfurt Conservation Award. Die hat Christoph Schenk erhalten, der ZGF-Geschäftsführer. Zwar auf Englisch, aber ich fasse euch die dann im Nachgang auch nochmal kurz zusammen.
And if we talk biodiversity, protected areas and primate species, then we are getting close to Dr. Ha-Tang Long. His daily work sounds easy, but I can tell you it is super complex. So working with administration, with park authorities, with scientists and NGOs, with hunters and farmers, and even ethnic minorities, very important, ethnic minorities around the protected areas, that needs very special skills, and that is something really Long brings along. And so that is, for example, being very passionate, having a lot of endurance, listening and learning, but also teaching, and mainly teaching that sometimes there are short-term profits, but often long-term losses. And so he is working with the local population and the communities on more sustainable land use, and also working towards the future. And he was also fundamental to implement SMART in these protected areas. And when you think SMART, what is that? Sounds clever. Yeah, it is clever. It's a software tool, a ranger-based monitoring tool for increasing effectiveness of patrolling, and that is fundamental to protected areas. No? So that was a big success. But then he also concentrated on something his own life was shaped upon, and that is the power of environmental education. And he set up programs together with the communities which are now self-sustainably run. And legendary are still his primate field courses for the students of the University of Da Nang. So Long has become fundamental for protected areas and langur conservation in the country of Vietnam. Your applause is the recognition and merit to Ha-Tang Long, as he well deserved the Bruno H. Schubert Prize 2025. Thank you.
Was für ein schönes Porträt, oder? Long ist wirklich ein faszinierender, wahnsinnig herzlicher und echt überzeugender Mensch. Ein ganz toller Kollege, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn auch persönlich kenne. Wenn man Christophs Rede auf den Punkt bringen will, dann ist Long einfach eine zentrale Figur im Naturschutz in Vietnam. Fachlich stark, lokal tief verwurzelt und menschlich einfach überzeugend. Sein besonderes Talent ist es, ganz viele unterschiedliche Gruppen an einen Tisch zu bringen. Parkverwaltungen, Behörden, WissenschaftlerInnen, Bäuerinnen und Bauern und eben auch die lokale Bevölkerung. Er hat nicht nur das Monitoring in den Parks professionalisiert, in denen er arbeitet, sondern er setzt auch ganz stark auf die Zukunft. Auf die Ausbildung von Studierenden und auf den Nachwuchs im Naturschutz. Kurz, Long hat sich diesen Preis mehr als verdient. Ich habe lange überlegt, wie ich die Brücke baue zwischen Long und unserem nächsten Interviewgast und wie ich es schaffe, von Vietnam zurück in den Frankfurter Zoo zu kommen und über Erdwerke zu sprechen. Die haben dieses Jahr nämlich bei uns eine ganz besondere Rolle eingenommen. Und dann hat Astrid Paris, mit der ich darüber sprechen wollte, unsere Revierleiterin des Jimmick-Hauses, es mir ganz einfach gemacht und ist in Urlaub gefahren, und zwar nach Vietnam. Dafür erstmal vielen Dank, Astrid, das hat es mir ganz einfach gemacht. Sie ist da zwar privat unterwegs und wir konnten deswegen auch durch die Entfernung kein langes Interview führen, aber sie hat meine Fragen dann per Sprachnachricht beantwortet, und da hören wir mal zusammen rein.
Hallo Marco. Erstmal liebe Grüße aus der Ferne. Ich mache gerade eine Asien-Rundreise und bin in Vietnam gestartet. Da darf natürlich ein Besuch im Kofong Nationalpark nicht fehlen. Was genial war, dort habe ich mich mit Thilo Nadler getroffen und durfte mit ihm, seiner Frau und zwei Kollegen, mit denen ich unterwegs bin, einige Tage gemeinsam verbringen. Das war natürlich für mich eine ganz besondere Ehre, denn Thilo ist der absolute Fachmann in Vietnam. Und dadurch habe ich natürlich ganz viele seltene Arten gesehen, die ich ohne Thilo nie gesehen hätte. Wie zum Beispiel die stark bedrohten Cat Ba-Languren, Delacour-Languren und den Hattin-Langur. Ja, so kann es weitergehen.
Also, Astrid ist gerade in Südostasien unterwegs, konnte mir aber zum Glück trotzdem ein paar Fragen beantworten. Und zwar wollte ich von ihr eigentlich wissen, was denn ihr Highlight 2025 war.
Es gab einige tolle Geburten, wie zum Beispiel die Kovari-Kinder, Baumschläfer-Jungtiere, die übrigens in Deutschland nur in Frankfurt gehalten werden. Ein Highlight ist noch die Geburt von einem Versotzer-Jungtier. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes, weil die sind nicht so häufig gehalten und werden auch nicht so häufig nachgezogen. Und ja, worüber ich mich natürlich sehr freue, wir haben ein Erdferkeljungtier.
Das Erdferkeljungtier Astrids Highlight wird, das habe ich tatsächlich geahnt, denn Astrid ist schon quasi berüchtigt dafür, dass das ihre absoluten Lieblingstiere sind. Das habt ihr im Podcast auch schon diverse Male wahrgenommen. Und gerade dieses Erdferkeljungtier, das hatte noch eine ganz besondere Bedeutung, vor allem dieses Jahr.
Das Erdferkeljungtier ist natürlich passend für dieses Jahr, weil wir hatten eine Woche dem Erdferkel gewidmet, weil wir 100 Jahre Erdferkel in Frankfurt dazu gefeiert haben. Und unser Ziel war es, dass jeder zum Thema die Möglichkeit hatte, etwas über Erdferkel zu erfahren. Ja, zu dem Thema hatten wir dann auch Fachleute eingeladen, wie zum Beispiel den Patrick Arnold von der Uni Potsdam und Thomas Lehmann vom Senckenberg-Museum. Die haben einen tollen Vortrag über die neueste Genetik, Systematik und Einstufung der Bedrohung der Erdferkel gehalten. Das war auch sehr spannend, das Ganze, auch für mich, wieder so den neuesten Stand zu bekommen. Das war natürlich genial, gerade noch diese Fachleute zu bekommen. Ja, und dann gab es noch Führungen und Mitmachaktionen, Plakate, die haben wir zusammen mit dem Senckenberg-Museum gemacht. Und ich hatte meine Erdferkelsammlung ausgestellt. Ja, also es war doch ein breites Band, was wir angeboten haben. Ach, und das Wichtigste hätte ich ja fast vergessen. Es gab ja sogar gegen eine Spende ausgestochene Erdferkelplätzchen. Na, wenn ich das vergessen hätte, da hätte ich mich aber jetzt geärgert. Die waren nämlich auch richtig schön und auch noch dazu lecker. Ja, und weil sie so schön und lecker waren, kam eine Spende zusammen von einer Summe von 789 Euro. Also nochmal vielen Dank dafür. Die haben wir dann für unser Projekt Serengeti gesammelt. Also ich freue mich richtig und finde das echt toll. Die ganze Aktion war generell eine super Aktion.
Das fand ich auf jeden Fall auch und mit dem Serengeti-Projekt meinte Astrid dann natürlich die Arbeit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt in der Serengeti. Die unterstützt der Frankfurter Zoo ja schon seit 2021 über den Naturschutz-Euro und dann eben auch über Sonderaktionen wie jetzt unsere Erdferkelwoche. Und die Unterstützung für die Serengeti und für andere Schutzprojekte, die wird in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Wenn ihr noch ein paar Jahre wartet und dann in den Frankfurter Zoo kommt, dann habt ihr die Möglichkeit, selber ein bisschen durch die Serengeti zu schlendern. Also quasi eine Serengeti mit Skyline. Und darüber sprechen wir jetzt. Aber vorher musste Astrid noch eine Sache ergänzen und die möchte ich ihr nicht nehmen. Da hören wir auch noch mal kurz rein.
Doch, aber eine Sache muss noch unbedingt loswerden, weil danach wurden wir so häufig gefragt, ob es wieder Otter gibt. Und ja, wir haben ein Pärchen Otter, noch ein relativ junges Pärchen. Und wir dürfen züchten. Das heißt, wenn die zwei sich mögen, wird es nächstes Jahr Zwergotterkinder geben. Und dann werde ich wieder berichten von Neuigkeiten aus dem Chimic-Haus. Liebe Grüße aus Asien von mir. Und ich hoffe, es kam trotz der langen Strecke alles deutlich nach Frankfurt an.
Mein nächster Gast ist Dr. Christina Geiger, die ihr alle bestens kennt als unsere Direktorin des Frankfurter Zoos. Und das Thema, das sie mitgebracht hat, ist etwas, das man beim Zoobesuch noch nicht sieht, aber das zukünftig einen riesen Einfluss auf das ganze Zooerlebnis haben wird. Klar, Die Rede ist vom Masterplan des Frankfurter Zoos, also dem Konzept, das das ganze Gelände und das Verständnis vom Zoo selbst in die Zukunft katapultieren soll. Wir haben das ja auch schon oft besprochen, aber hier nochmal so ein paar Schlagworte. Wir haben größere Areale, inspiriert von den verschiedenen Naturschutzprogrammen der ZGF, darunter Amazonas-Regenwald, die Wälder Zentralafrikas und die berühmte Serengeti. Und dazu mehr Artenschutz, mehr Bildung, mehr Erlebnis und auch eine bessere Gastronomie mit dabei. Ein ganz zentraler Baustein ist das geplante Frankfurt Conservation Center, das FCC. Das ist dann auch auf dem Zoogelände und hat aber seine Wirkung weit über das Zoogelände und hoffentlich auf Frankfurt hinaus. Hier sollen sich zukünftig dann viele schlaue Köpfe aus Organisationen wie der ZGF, Senckenberg, der Goethe-Uni, dem Zoo Frankfurt und ganz vielen weiteren zusammentun und quasi an der Kaffeemaschine darüber sprechen, wie wir Lösungen finden für die großen Fragen von Arten- und Naturschutz. Und wenn das klappt, dann wird Frankfurt mehr denn je zur Naturschutzhauptstadt Deutschland. Aber bevor ich euch jetzt weiter vollquatsche, übergebe ich lieber direkt an Christina. Die ist ganz schön schwer zu kriegen, umso mehr freue ich mich, dass das heute so spontan geklappt hat, dich noch ins Studio zu kriegen. Hallo Christina, schön, dass du da
bist. Hallo Marco, danke, dass du mich mal wieder eingeladen hast.
Und wir freuen uns riesig. Jetzt habe ich ja eben schon lang und breit erzählt, Masterplan und FCC ist irgendwie einen Schritt weitergekommen. Was genau ist denn die gute Geschichte, die sich da jetzt versteckt? Weil stehen tut das FCC noch nicht und auch die Serengeti ist hier noch nicht so zu erleben.
Ja, man glaubt es kaum. Da passiert tatsächlich viel, aber leider alles irgendwie hinter den Kulissen und in den diversen Büros rauchen die Köpfe. Aber seit zuletzt was in der wirklichen Welt passiert, das ist auch schon wieder 6 Monate her. So lange ist es nämlich her, dass tatsächlich für beide Projekte sowohl der Magistrat als auch dann der Kulturausschuss ihre Zustimmung gegeben haben. Und ja, das war für uns natürlich sensationell. Da haben wir uns wahnsinnig gefreut. Und dann hat die Stadtverordnetenversammlung auch noch zugestimmt. Das sind so die 3 großen Hürden, die man in der Stadt nehmen muss. Und damit sind beide Projekte auf einen weiteren Schritt vorangekommen, aber auch auf unterschiedlichem Niveau.
Was heißt das jetzt konkret? Also wie geht es dann da jetzt weiter?
Also beim Masterplan, dafür kann ich mal als erstes sprechen, da ist es so, dass wir mit der Freigabe der Planungsmittel, die beschlossen worden sind, ein ganz aufwendiges Vergabeverfahren initiiert haben. Und da es eben um ein relativ großes Areal geht, was zu beplanen sind, sind natürlich auch entsprechende finanzielle Summen dahinter. Und das bedingt, dass wir europaweit diese Planer ausschreiben müssen. Und das ist sehr aufwendig. Damit das auch rechtlich alles seine Richtigkeit hat, hat uns da auch das Amt für Bau und Immobilien geholfen. Und eine Firma macht das sogar für uns, damit das professionell abläuft. Und das hat jetzt wirklich 6 Monate gedauert. Das sind die normalen Fristen, die da so ablaufen. Und das Gute ist aber, es haben sich einige wirklich interessante Büros, die sich mit solchen Neubauplanungen für Zoos auskennen, beworben. Und ja, schon noch Ende dieses Jahres werden die sich uns vorstellen und vielleicht können wir uns auch schon entscheiden, wobei da auch dann wieder Fristen einzuhalten sind. Und leider können wir dann erst nächstes Jahr verkünden, wie es weitergeht. Aber es läuft die ganze Zeit hinter den Kulissen unter Hochdruck weiter. Ja, aber es dauert noch ein bisschen was, bis das aufs Papier kommt sozusagen.
Du hast jetzt Fristen angesprochen und wir merken schon, das ist ein ewig langer Prozess. Der Masterplan dauert ja auch schon extrem lange, also ist lange in der Entstehung, so möchte ich sagen. Wo war der Moment dieses Jahr, wo du dachtest, jetzt passiert das wirklich? Hast du so einen Realisationsmoment gehabt?
Also das war tatsächlich dann, als es im Kulturausschuss war und zwar gleichzeitig mit der Abstimmung fürs Conservation Center, da war dann ja auch der Veit Bachmann von der ZGF dabei und die Sabrina Lin vom Zoo und ich. Und da, ja, da ist uns erstmal so bewusst geworden, dass wir diese großen Hürden genommen haben und dass wir unserem Traum für den Frankfurter Zoo echt näher kommen könnten. Es sind natürlich noch viele Meter zu machen, aber da waren wir echt richtig erleichtert und haben uns richtig gefreut, ja. Das war Anfang April, glaube ich, genau.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt reden wir von Plänen, deren Umsetzung ja noch viel Arbeit brauchen. Und zum Glück können wir hier im Podcast so ein bisschen tricksen und am Zeitumkehrer schrauben quasi. Und wir reisen jetzt mal 20 Jahre in die Zukunft. Was steht dann in den Geschichtsbüchern über das Jahr 2025?
2025 war das Jahr, in dem die Weichen für eine brennende Zukunft für den Schwerpunkt Biodiversität in Frankfurt gelegt wurden. Auf einem sensationell nagelneuen Zoogelände ist das Conservation Center als Leuchtturm hervorgegangen.
Wunderbar. Das können wir eigentlich direkt so drucken. Das finde ich gut. Und worauf freust du dich am meisten im Zuge dieses Masterplans jetzt in den nächsten Jahren?
Also das wird natürlich ein hartes Stück Arbeit, was vor uns liegt und viel Baulärm, da freue ich mich weniger drüber. Aber wo ich mich natürlich dann drauf freue, ist, dass es hier ein moderner Zoo wird, wir endlich nicht mehr mit diesen alten Häusern arbeiten müssen, sich die Bedingungen für die Tiere, für die Besuchenden und vor allem auch für die Mitarbeitenden dramatisch verändern und wir natürlich dann auch die ganzen Ideen, die wir mit der ZGF gemeinsam vermitteln wollen, viel glaubwürdiger rüberbringen können, wenn wir auch wirklich in unserer eigenen Anlage und in unserem eigenen Betrieb vorleben, was Nachhaltigkeit, Umgang mit Ressourcen ist, rücksichtsvoller und wie man vor allem auch die ganzen Zusammenhänge der Biodiversität gut darstellen kann. Was im Moment ein bisschen schwierig ist.
Dann lass uns mal in den Moment noch wieder zurückkommen, also ins Jetzt. Wir sind jetzt so am Ende des Jahres 2025 angekommen, unabhängig vom Masterplan und FCC. Was hast du noch so dieses Jahr für große Momente oder Sachen, wo du gerne drauf zurückblickst?
Also das Wichtigste ist, dass dein Hund mich endlich akzeptiert hat. Markus' Hund hat keine Angst mehr vor mir. Ja, ich darf ihn streicheln.
Das ist ein Tierschutzhund, müssen wir vielleicht für die Hörerinnen und Hörer erklären. Und der hat mit fremden Personen immer erstmal ein bisschen Schwierigkeiten. Aber das stimmt, der freut sich jetzt immer sehr. Der liegt jetzt hier neben dir im Studio und schläft. Das spricht dafür, dass er dir vertraut.
Ist ziemlich entspannt jetzt, genau. Nee, Tiere sind natürlich immer das Erste, was mir einfällt. Und da hat sich einfach auch wieder sehr viel erfolgreich bei uns im Zoo fortgepflanzt. Die Leute machen eine tolle Arbeit mit Training und Enrichment und so weiter. Das ist natürlich immer wundervoll zu beobachten. Dann haben wir einige neue Personalien. Es sind Leute in Rente gegangen, aber dafür haben wir tolle neue Leute an Bord. Zum Beispiel ist die Leitung der Wissenschaft jetzt an Frau Dr. Sabrina Linn übergegangen, unsere Kuratorin, die ja auch schon oft mit dir zusammengearbeitet hat. Und dadurch ist natürlich wiederum ihre Stelle frei geworden. Und da haben wir den Dr. Simon Rohner gewinnen können. Und ja, haben die wissenschaftliche Abteilung wieder schön zukunftsfähig gemacht. Und da freue ich mich auch sehr. Genau, und das ist nicht die einzige Abteilung, die sich, wie soll man sagen, altersbedingt general überholt hat. Auch bei unserer Bildungsabteilung hat es einen Wechsel gegeben. Die neue Leitung ist jetzt die Frau Dr. Nina Tebati und die kennt sich ja bei uns auch sehr gut aus und kann sich auch mit einigen Schwerpunkten im Zoo gut befassen, was natürlich auch noch schön war dieses Jahr, ist, dass wir unsere Aufarbeitung der Völkerschauen im Zoo jetzt endlich anstoßen konnten und gute Kandidaten dafür gewinnen konnten. Und dieses Projekt leitet dann eben die Nina ab jetzt.
Dann bin ich ja mal gespannt, was das Jahr 2026 für uns bringt und danke dir vielmals, dass du so spontan noch reinspringen konntest hier ins Studio heute.
Ja, super, dass es geklappt hat. Danke dir, Marco. Ciao.
Beim Masterplan des Frankfurter Zoos, da stehen wir ja vergleichsweise noch am Anfang unserer Arbeit. Da werden wir jetzt noch die nächsten Jahrzehnte mit beschäftigt sein, bis da alles umgesetzt ist. Die Kolleginnen und Kollegen der ZGF in Peru, die konnten wiederum gerade quasi die Früchte einer jahrelangen und geduldigen Arbeit ernten. Und zwar die Anerkennung des Kommunalreservats Bajo Putumayo Yaguas als neues Schutzgebiet in Peru. Vor einigen Wochen wurden über 1600 Quadratkilometer Regenwald in der Nähe zur kolumbianischen Grenze offiziell unter Schutz gestellt. Der Nationalpark Bayerischer Wald hier in Deutschland, der kommt gerade mal auf 250 Quadratkilometer. Nur so als Vergleich. Das ist nicht nur ein Gewinn für die Natur, sondern auch ein Erfolg für die Menschen, die dort leben. 13 indigene Gemeinschaften, darunter die Quechua, Muruemuina und die Ticuna, haben sich gemeinsam mit Behörden und Organisationen wie der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt für diesen Schutz eingesetzt. Das an sich ist jetzt erstmal nicht so ungewöhnlich, aber in Bajo Putumayo Yaguas sind die Indigenen sogar Teil des Parkmanagements. Das ist total wichtig, denn damit haben sie sich das Recht ausgehandelt, zukünftig mitzubestimmen, was dort passiert. Damit schützt Bajo Putumayo Yaguas jetzt nicht nur unzählige Tier- und Pflanzenarten, sondern sichert gleichzeitig auch noch die traditionellen Lebensweisen und die kulturellen Rechte der Indigenen. Das ist ein Beispiel dafür, wie moderner Naturschutz funktioniert. Ich spreche jetzt mit Klaus Kassier von der ZGF Peru. Er hat mit seinem Team die Verhandlungen zwischen der Regierung und den Vertretern der Indigenen begleitet. Wir wollen wissen, was macht diesen Moment so besonders, wenn es tatsächlich zu einer Schutzgebietsgründung kommt? Was war der schwierigste Teil auf dem Weg dahin? Und was kann diese Geschichte uns allen mitgeben? In einer Zeit, in der gute Nachrichten oft zu kurz kommen. Hallo Klaus, schön, dass du mir jetzt per Zoom zugeschaltet bist.
Hi Marco, I am very well. And that's in Spanish, es un gusto conversar contigo.
Du warst ja von Anfang an dabei. Was ging dir denn durch den Kopf, als die Schutzzone Bajo Putumayo Jaguas endlich offiziell anerkannt wurde?
The first reaction for me and my team is super excited because this word is it's a word.
Die erste Reaktion von mir und meinem Team war Begeisterung. Denn wenn man mal zurückblickt, das ist das Ergebnis von 7 Jahren gemeinsamer Arbeit. 7 Jahre, in die wir mit den Gemeinden, mit der Regierung von Peru und auch den verschiedenen Partnerorganisationen hier zusammengearbeitet haben. Vor allem die Gemeinden haben die Entscheidung gefeiert. Sie und ihre Vertreter und auch die lokale Föderation der Indigenen sind sogar nach Lima in die Hauptstadt gereist, um dort mit dem Präsidenten zu sprechen und auch nochmal deutlich zu machen, wie wichtig das Schutzgebiet für sie ist. Denn in so einem kommunalen Reservat können sie auch weiterhin ihre verschiedenen natürlichen Ressourcen für sich nachhaltig nutzen. Allerdings kam dann natürlich auch gleich der Nachgedanke, naja, jetzt haben wir das Gebiet, aber jetzt müssen wir das auch ordentlich managen, jetzt müssen wir das auch gut verwalten. Und das ist dann auch die große Herausforderung für so neue Schutzgebiete.
Warum ist das Schutzgebiet jetzt so besonders, sowohl ökologisch als auch für die Menschen, die dort leben?
Reserva Comunal Bajo Putumayo Yaguas. Das ist important for different reasons.
Das Kommunalreservat Bajo Putumayo Jaguas ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Also erstmal ökologisch gesehen liegt es in einem riesigen biologisch-kulturellen Korridor. Das sind rund 12 Millionen Hektar entlang des Putumayo-Flusses, der sich durch Ecuador, Kolumbien, Peru und Brasilien zieht. Das heißt, da gibt es einfach ein großes Netzwerk an verschiedenen Ökosystemen, aber natürlich auch diverse menschliche Aktivitäten. Es gibt einen großen kulturellen Austausch und vor allem eben über Ländergrenzen hinweg, was es ganz besonders macht. Um jetzt nochmal ein paar Zahlen in den Raum zu schmeißen, in dem Gebiet sind über 4.500 Pflanzen und Tierarten bekannt, darunter 19 bedrohte Pflanzen und 47 bedrohte Tierarten. Ganz besonders wichtig sind vor allem aber auch die Fischbestände. Rund 600 verschiedene Fischarten leben dort und die sind ganz essentiell, vor allem für die lokalen Gemeinden, weil ihre eigene lokale Wirtschaft stark vom Fischfang abhängt. In Orten wie Tres Quinas sind praktisch alle Menschen Fischer. Das heißt, die Fischerei ist wirklich überlebenswichtig und die Erhaltung von diesen Fischbeständen für die Menschen existenziell.
Wie sah denn der Weg dahin aus? Wie funktioniert das mit den Verhandlungen zwischen den Indigenen und der Regierung von Peru?
Summarize of the process, maybe it has four steps, no? The principal step.
Wenn man den Prozess zusammenfasst, dann kann man den grob in 4 Schritte aufteilen. In dem ersten Schritt werden Informationen gesammelt und Daten gesammelt. Sozioökonomische Daten, aber auch Daten zur Biodiversität, zu den Ökosystemen. Und das geschieht gemeinsam mit den Menschen, die vor Ort leben. In dem zweiten Schritt redet man über diese Informationen und Daten, die man gesammelt hat. Da gibt es ganz viele Treffen und Workshops, in denen wir dann zusammensitzen und diskutieren, wie die Informationen zu interpretieren sind. Wir erklären die Schutzgebietskategorien, wir erklären, wie gemeinsames Management funktionieren kann, wie die Rollen aussehen, die beispielsweise die Vertreter von Peru und dann die Vertreter der Gemeinden in so einem Schutzgebiet ausüben würden. Darauf folgt dann die Konsultation mit den betroffenen Gemeinden. Das heißt, die haben die Möglichkeit, sich selbst ein Bild und eine Meinung zu machen und zu entscheiden, ob sie sich für dieses Gebiet aussprechen, ob sie sich dagegen aussprechen. Und in einem 4. Schritt wird dann gemeinsam ein offizielles Dokument verfasst, das dann an die Ministerien und Behörden geht. Und die prüfen dann, ob alle Vorgaben erfüllt sind, um so ein Gebiet dann auch wirklich auszurufen. Und im allerletzten Schritt, und das ist das, was jetzt ja auch passiert ist, gibt es dann ein offizielles Suprema-Dekret. Das heißt, da wird dann offiziell vom Staat festgelegt, dass dieses Gebiet jetzt ein Schutzgebiet einer bestimmten Kategorie ist. Und natürlich ganz, ganz wichtig sind eigentlich die ersten Schritte, in denen man sich gemeinsam mit den Menschen dort ein Bild davon macht, welche Vorstellungen und Bedürfnisse es gibt, welche Besonderheiten das Gebiet aufweist und wie man es gut und gemeinsam für die aktuellen und die zukünftigen Generationen schützen kann. Im Gegensatz zu anderen Schutzgebietskategorien in Peru stehen hier Staat und die Gemeinden auf derselben Ebene bei Entscheidungen. Das heißt, beide verpflichten sich auch zu Aufgaben, um das Reservat angemessen zu verwalten. Es braucht also viel Arbeit, damit die Gemeinden eine Leitung wählen, damit sie auch ihre Aufgaben erfüllen können. Aber gleichzeitig ermöglicht ihnen eben diese Art des Schutzgebietes auch, ihre natürlichen Ressourcen nachhaltig zu nutzen, Einkommen und Wirtschaft zu stärken und auch ihre Lebensumstände so zu halten und zu verbessern und gleichzeitig natürlich dabei die Natur zu schützen. Wichtig ist jetzt auch, dass es eben nicht nur um dieses eine Gebiet geht, sondern dass dieses eben ein Teil von einem größeren Schutzgebietsverbund ist. Also der Jaguars-Nationalpark, das neue Kommunalreservat, es gibt eine Konzession in der Nähe, die von Partnern verwaltet wird. Und das Ganze zusammen bildet einen zusammenhängenden Korridor, der die Schutzgebiete zwischen Peru und Kolumbien verbindet.
Mit Bajo Putumayo Jaguas ist in Peru ein weiteres großes Regenwaldgebiet unter Schutz gestellt worden. Wie gesagt, rund 1600 Quadratkilometer wildes, artenreiches Amazonasgebiet. Damit sendet Peru ein deutliches Signal. Wir schützen unsere Natur, wir stärken die Rechte indigener Völker und wir meinen es vor allem ernst mit dem Schutz von Klima und Natur. Für die ZGF ist das ein besonderer Moment, denn unsere Teams vor Ort haben diesen Prozess über viele Jahre begleitet, gemeinsam mit den indigenen Gemeinschaften, mit den Behörden und den Partnerorganisationen. Insgesamt unterstützt die ZGF in Peru mittlerweile den Schutz von rund 12.500 Quadratkilometern Natur und Wildnis. Das zeigt, wenn viele Akteurinnen und Akteure gemeinsam dranbleiben, Hand in Hand mit Vertrauen, Wissen und Ausdauer, dann lassen sich auch große langfristige Ziele erreichen. Gerade jetzt, wo der Druck auf das Amazonasgebiet immer weiter steigt, sind solche Schutzgebiete entscheidend für die biologische Vielfalt, für die kulturellen und sozialen Rechte der Menschen vor Ort und auch für die ökologische Zukunft unseres Planeten. Ich finde, alle Geschichten, die wir heute erzählt haben, verbindet vor allem eins. Sie machen Mut. Egal, ob es um die Zuchterfolge im Zoo geht oder um Frankfurts Entwicklung als Naturschutzhauptstadt, um neue Schutzgebiete in Peru oder um die Fortschritte und Auszeichnungen für unsere Projekte in Vietnam. Hinter all diesen Entwicklungen stehen Menschen. Menschen, die motiviert sind, die Bock haben, etwas zu verändern und die gemeinsam anpacken. Zum Schluss haben wir jetzt quasi noch ein bisschen Housekeeping für euch. Wie versprochen, liste ich euch jetzt einmal die Podcast-Folgen auf, die ihr nochmal hören oder nachhören könnt, wenn ihr ein bisschen tiefer in die Themen der heutigen Folge einsteigen möchtet. Über Kasachstan und die Pschewalski-Pferde haben wir im Live-Talk mit Anne gesprochen. Das ist die Folge 72, Puzzleteile eines Ökosystems. Die Vogelhallen und quasi alles über Vögel haben wir in Folge 46 besprochen. Und mit Long habe ich in Folge 26, Gibbons, bedrohte Sänger aus dem Regenwald, bereits das Vietnam-Projekt vorgestellt. Erdferkel waren eine Sonderfolge wert, und zwar zwischen den Folgen 73 und 74 dieses Jahr. Den Masterplan haben wir in Folge 67 Serengeti mit Skyline schon ganz ausführlich besprochen. Und für Putumayo hört ihr vielleicht nochmal in unsere Marco in Peru Folgen rein. Das war ja unsere kleine Miniserie, als ich in Peru die Projektgebiete bereist habe. Die startet mit Folge 59. Und dann gab es noch ein paar weitere Bonusfolgen. Wir gehen jetzt erstmal in den Winterschlaf. Das war die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Und sind dann nach unserer traditionellen Winterpause am 6. Februar wieder für euch da. Ihr habt also Zeit genug, nochmal ein paar unserer Folgen nachzuhören und den Jahreswechsel zu genießen. An der Stelle möchten wir uns bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal ganz herzlich für eure Treue bedanken. Nicht nur von mir, sondern auch vom gesamten Podcast-Team von Zoo und ZGF. Wir wünschen euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mein Name ist Marco Dinter und wir hören uns nächstes Jahr wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.